Guten Morgen, für alle, die mich noch nicht kennen. Benjamin Klamt, den Namen habt ihr schon gehört. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet mit Nathalie. Wir haben zwei Kinder, Emma und Emanuel. Da haben wir es uns ganz leicht gemacht mit den Namen, die kann man nicht vergessen. Und wir haben auch einen Hund. Wir wohnen in der Region Mühldorf am Inn. Ich bin jetzt seit fast 10 Jahren Pastor in der dortigen Baptistengemeinde in Waldkreiburg. Wir wohnen allerdings etwas außerhalb, noch etwas ländlicher, was uns aber sehr gut gefällt. Wenn ihr mehr wissen wollt zu mir oder meiner Person, kommt gerne auch nach dem Gottesdienst noch auf mich zu. Ich bin immer so erfüllt nach solchen Lobpreiszeiten, und in dem ersten Lied, das Auge im Sturm, da war die Zeile enthalten: Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Und wenn immer ich solche Zeilen lese oder höre oder auch selbst mitsinge, da wird mir bewusst, spätestens dann wird mir bewusst, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Wen wir hier eigentlich anbeten, wem wir diese Lieder singen, das ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und mir war klar, als ich hier da saß und dieses Lied auf mich wirken habe lassen, ich möchte vor der Predigt beten und ich möchte das wirklich auf meinen Knien tun, nicht nur im Geiste, sondern im realen Leben, im Real Life, wie man so neudeutsch sagt. Und ich lade dich ein, wenn du spürst, du solltest und willst das jetzt eigentlich auch tun, vor dem König der Könige, vor Jesus Christus auf die Knie zu gehen, dann tu das mit mir. Du darfst aber auch sitzen bleiben, du darfst aufstehen, fühl dich hier bitte ganz frei. Herr Jesus Christus, du bist der Herr aller Herren und du bist der König aller Könige, und ich lobe und preise dich von ganzem Herzen. Und dir allein gebührt alle Ehre. Und so komme ich vor dich und ich danke dir, dass wir jetzt aus deinem Wort hören dürfen. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du etwas vorbereitet hast für jeden von uns. Du kennst jeden hier in diesem Raum. Du kennst jedes Herz. Du weißt, was jeder von uns benötigt. Und du willst jedem ganz nahe sein und ganz nahe kommen. Und so bitte ich dich, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchst, dass du mir deine Vollmacht schenkst und deine Worte in meinen Mund legst durch deinen Heiligen Geist in mir. Und ich bitte dich, dass du die Herzen vorbereitest und dein Wort auf einen guten, vorbereiteten Boden fällt und Frucht bringt. Danke dafür, Herr Jesus, in deinem Jesu Namen. Ich lobe und preise dich. Amen. Am Ende des Johannesevangeliums, da erfahren wir im 18. Kapitel vom Verhör Jesu vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus. Die jüdischen Oberen, die Anführer des jüdischen Volkes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, sie hatten Jesus Christus vor Pilatus geschleift und sie forderten das Todesurteil. Sie wollten Jesus loswerden. In ihren Augen war er ein Gotteslästerer, ein Volksverhetzer. Und darauf stand in ihren Augen die Todesstrafe. Also bringen sie ihn zu Pilatus, der verhört Jesus. Und wir lesen in Johannes 18, Johannes Evangelium Kapitel 18, ab Vers 33 folgendes. Hier steht geschrieben: Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Aus der Bibel erfahren wir leider nicht, auf welche Art und Weise der römische Statthalter Pontius Pilatus diese Frage äußert. Irritiert? Verunsichert? Oder doch eher abfällig und spottend? Pah, was ist schon Wahrheit? Wenn ich einen Blick in unsere Gesellschaft werfe und auf die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit, dann befürchte ich, dass die meisten Menschen in diese Frage des Pontius Pilatus auf eine abwertende und spöttische Art und Weise einstimmen würden. Was ist schon Wahrheit? Wahrheit wird mehr und mehr beliebig. Wahrheit wird mehr und mehr subjektiviert und relativiert. Objektive Wahrheiten, die gibt es doch kaum noch für uns. Ich bin gut, du bist gut, alles ist gut. Ich habe recht, du hast recht, wir alle haben recht. So ist es doch, wenn wir einen Blick in unsere Gesellschaft werfen, nicht wahr? Nur nicht zu radikal, nur nicht zu fundamentalistisch, nur nicht zu direkt. Immer schön tolerant. Alles gilt. Und alles steht gleichberechtigt nebeneinander. Ist das die Wahrheit? Was ist denn die Definition von Wahrheit? Sie ist ganz einfach und eigentlich sehr einleuchtend. Die Definition von Wahrheit lautet folgendermaßen: Wahrheit ist immer exklusiv. Und das bedeutet, sie schließt ihr Gegenteil stets aus. Wahrheit ist exklusiv. Es gibt nicht mehrere gleichberechtigte Wahrheiten nebeneinander, schon gar nicht, wenn sich diese Aussagen widersprechen sollten. Das leuchtet sofort ein, nicht wahr? Und deswegen werden wir uns heute Morgen mit der Frage beschäftigen, was ist Wahrheit und was macht Jesus Christus so besonders? Lesen wir einmal einen weiteren Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht hier mit einem seiner Jünger und er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oh, wie radikal klingt das. Und viele wenden sich ab und sagen, nicht so intolerant, Jesus. Der einzige Weg zu Gott? Niemals. Alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen zu Gott. Nicht nur du, Jesus. Pablo Picasso soll einmal gesagt haben, gäbe es nur eine Wahrheit, könnte man nicht mehrere Bilder zum selben Thema malen. Also das klingt zuerst einmal so klug und so durchdacht und so passend für unsere Zeit. Aber wenn man einmal genauer darüber nachdenkt, dann merkt man sehr schnell, das ist alles andere als klug, alles andere als durchdacht. Und bei allem Respekt für das Lebenswerk eines Pablo Picasso, dieser Satz sollte er ihn tatsächlich so gesagt haben. Ist purer Unsinn. Denn bitte bedenken wir, nur weil Menschen Situationen unterschiedlich deuten, teilweise unterschiedliche Standpunkte und Perspektiven einnehmen, bedeutet das noch lange nicht, dass sie alle gleichzeitig recht haben. Wie soll das auch gehen? Noch einmal die Definition von Wahrheit. Wahrheit ist exklusiv und sie schließt ihr Gegenteil immer aus. Und das macht den Satz von Jesus so wichtig, seine Aussage, so radikal sie auch klingen mag. Wir können uns ihr nicht einfach entziehen, wir können sie nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, daneben existieren auch noch andere mögliche Wahrheiten. Nein, denn es ist wie folgt. Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, dann sind alle anderen Wege Irrwege, Sackgassen und sie führen nirgendwo hin, außer in die ewige Trennung von Gott. Das ist einfach wahr. Wir können uns diese Aussage nicht entziehen und wir können sie nicht relativieren, wir können sie nicht subjektivieren, wir können nicht sagen, für mich stimmt es, für dich nicht und für dich vielleicht und für dich eines Tages. Nein, entweder ist diese Aussage objektiv wahr oder aber sie ist objektiv falsch. Es gibt hier keinen Kompromiss. So radikal das klingen mag. Werfen wir einmal einen genaueren Blick auf Jesus. Was macht ihn so besonders? Wer ist eigentlich dieser Mann, nach dem wir bis heute die Jahre zählen? Wer ist dieser Mann, der uns bis heute durch die Seiten der Geschichte entgegenkommt? Wer ist dieser Mann, der es wagt, einen solchen Satz zu sagen? Der nicht nur behauptet, die Wahrheit, die könne ich in irgendeinem Buch nachlesen, die Wahrheit, die könne ich im Fernsehen sehen. Nein, der sogar sagt, ich selbst bin die Wahrheit. Ich, eine Person mit einem Namen. Ich bin die Wahrheit und zwar absolut. Wer ist er, dieser Jesus? Und die Bibel sagt hier etwas ganz, ganz Faszinierendes. Im Römerbrief des Apostels, im Philipperbrief des Apostels Paulus, Kapitel 2, Philipper 2, steht ab Vers 6 geschrieben, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Was für faszinierende Verse das sind. Was beinhalten sie? Sie sagen nichts weniger als das: In Jesus Christus begegnet uns der lebendige Gott selbst. Gott selbst wird Mensch. Gott selbst kommt auf diese Welt. Und warum tut er das? Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Die ganze Welt hat Gott geliebt. Und das heißt nicht nur die vermeintlich guten Menschen, sondern auch all die Bösen. Die, die in unseren Augen so böse sind und schändliche Dinge tun, die ganze Welt liebt er. Für mich ist das unfassbar, denn das bedeutet auch, Jesus liebt alle Dortmund-Fans. Unglaublich eigentlich, nicht nur die Bayern-München-Fans, sondern auch die von Borussia Dortmund. Jeden Menschen auf der Welt. Und zwar von ganzem Herzen. Und für jeden Menschen möchte er etwas tun, nämlich die Schuld und die Sünde und all die Fehler in unserem Leben tilgen. Das ist die einzigartigste und faszinierendste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt. Und die wichtigste, die ein Mensch überhaupt nur jemals in seinem Leben hören kann. In keinem Film, den ich je sah, in keinem Buch, das ich je las, in keinem Gespräch, das ich je führte, kam etwas Wichtigeres vor als das, dass Jesus Christus, dass Gott selbst in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, auf die Welt kommt, um mir meine Schuld zu vergeben und dir die deine, wenn du das willst. Und nun würden manche Menschen sagen, nun aber ich bin doch gar nicht schuldig. Ich bin doch kein Sünder. Und das liegt daran, dass wir uns gerne vergleichen. Wir schauen auf die anderen und sagen, der ist schlechter als ich. Der schlägt seine Ehefrau, das tue ich nicht, ich bin gut. Der hat ein Kind vergewaltigt, das habe ich nicht getan, ich bin gut. Oh, die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, wir sind alle schuldig in den Augen Gottes. Jeder von uns. Und wenn wir einen Moment innehalten, dann wissen und spüren wir das ganz genau. Wir wissen, dass in unserem Leben vieles im Argen liegt. Wir wissen um die Ungeduld mit unseren Kindern und die Lieblosigkeit mit unserem Ehepartner, um den Stolz und den Egoismus, um den Neid und die Gier, um die perversen Gedanken und die unnötigen, dreckigen Witze am Stammtisch. Oh, wir wissen um all die Bruchstücke und Scherben in unserem Leben. Und Jesus sagt, ich komme aus lauter Liebe auf die Welt, um diese Bruchstücke deines Lebens zusammenzukehren und neu zusammenzusetzen und etwas Herrlicheres daraus zu machen als jemals zuvor. Und das schaffen wir nicht alleine. Keiner kann sich selbst erlösen. Und auch das macht Jesus so einzigartig. In all den anderen Religionen und Weltanschauungen dieser Welt, da geht es darum, wie kann ich näher an Gott herankommen? Da geht es um das Leistungsprinzip. Ich tue etwas, damit ich möglichst etwas von Gott bekomme, damit ich am Ende belohnt werde, damit ich in den Himmel komme oder was auch immer. Und so führe ich ein möglichst heiliges Leben, in Anführungszeichen. Ich halte die Gebote, ich gebe etwas weg von meinem Geld, ich besuche Tempel oder begebe mich auf Pilgerwallfahrten oder opfere was auch immer, um Gott zu gefallen. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, Gott kommt zu uns, weil wir uns nämlich nicht selbst erlösen können. Man kann sich nicht wie der Baron Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Das geht nicht. Völlig unmöglich. Aus einem Sumpf kann man nur herausgezogen werden. Und aus dem Sumpf der Schuld und der Sünde kann uns nur Jesus befreien. Und das ist sein Angebot der Liebe an jeden, der es annehmen möchte. An jeden, der sagt, ich sehe das ein. Ich brauche Hilfe. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Wir sagen das oft so nebenbei und so schnell ist es heraus aus unserem Mund, Entschuldigung. Wenn wir etwas falsch gemacht haben mit unserem Ehepartner, dann gehe ich hin und sage, Entschuldigung, schwamm drüber, ist doch alles nicht so schlimm. Ohne zu bemerken, entschuldigen kann ich mich nicht selbst. Ich kann nur entschuldigt werden. Und Jesus will genau das tun. Und das hebt ihn ab von all den anderen Religionen. Und übrigens, auch das ist wichtig zu verstehen, wenn tatsächlich jemand hier sein sollte, der glaubte, alle Religionen lernen im Grunde dasselbe und alle Wege führen am Ende zu Gott, dem ist nicht so, dem kann auch nicht so sein, weil die Religionen Unterschiedliches lehren. Sie mögen in manchen Moralvorstellungen übereinstimmen, das mag schon sein, aber in den wesentlichen Punkten und insbesondere in Bezug auf Jesus Christus unterscheiden sie sich ganz diametral. Seht ihr, wenn die Bibel lehrt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, aber der Islam Jesus nur als Gesandten verehrt, der nicht am Kreuz gestorben ist, nicht für unsere Schuld gestorben ist, dann kann nur eine dieser beiden Anschauungen richtig sein, niemals beide. Denken wir noch einmal an die Definition von Wahrheit. Wahrheit ist exklusiv. Wenn es im Hinduismus Tausende oder Hunderttausende oder was weiß ich wie viele Götter gibt und Jesus ist nur eine von vielen Figuren, aber die Bibel sagt, Jesus ist der einzige und wahre Gott, dann können niemals beide Religionen gleichzeitig wahr sein. Das leuchtet uns sofort ein. Und trotzdem sind Menschen gerade in Bezug auf Religion so leichtfertig und ich hätte fast gesagt, so naiv und behaupten, alle Wege führen zu Gott. Nein, das ist nicht wahr. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott. Und Jesus ist der einzige, der jemals Vergebung für unsere Schuld anzubieten hatte. Auch das gibt es nirgendwo. Nirgendwo heißt es, Gott wird selbst Mensch, um uns unsere Schuld zu vergeben. Und zwar jede Schuld. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, ganz egal, was wir getan haben, ganz egal, wie tief wir gefallen sind, die Liebe Gottes reicht durch Jesus bis hinab in die unterste Schublade menschlicher Schuld. Keiner ist für ihn zu schlecht, niemand hier in diesem Raum. Ich habe einmal eine faszinierende, aber sehr traurige Geschichte gelesen von einem Pfarrer, der Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ist ein bekannter Name, ein großer ehemaliger Nazi im sogenannten Dritten Reich. Und dieser Pfarrer begleitete Adolf Eichmann bis zum Tod am Galgen. Und immer wieder hat der Adolf Eichmann die Vergebung seiner Schuld durch Jesus Christus angeboten. Und zunächst, da fragte sich dieser Pfarrer, kann selbst so ein Mensch Vergebung empfangen? So ein Mensch, der vom Schreibtisch aus Millionen Juden vernichtet hat. Kann so ein Mensch Vergebung seiner Schuld empfangen? Und irgendwann, da wurde dem Pfarrer klar, oh ja, natürlich, Gott sei Dank, weil Jesus Christus alles auf sich nimmt. Selbst für so einen Menschen. Selbst für den schlimmsten Mörder und Nazi ist Jesus Christus gestorben. Aber wisst ihr, was das Traurige war? Adolf Eichmann hat bis zum Schluss gesagt, ich brauche keinen, der für mich stirbt. Ich brauche keine Vergebung. Ich brauche keinen Jesus. Oh, wie traurig ist das. Da steht Jesus vor einem Menschen und er sagt, ich nehme all den Dreck und den Schmutz und all die Fehler deines Lebens auf mich. Und der Mensch, er sagt bis zum Schluss, stolz und egoistisch, für mich nicht. Ich habe alles richtig gemacht. Hier stehe ich. Ungebrochen. Einfach schlimm. Einfach traurig. Die Liebe Gottes, sie gilt dir in Jesus Christus. Und du darfst sie annehmen und du darfst sie ergreifen. Gestern Abend habe ich schon aus dem Buch des Propheten Jesaja einen Vers gelesen und ich möchte heute die ganze Stelle lesen. Jesaja 53, ab Vers 4, hier steht geschrieben, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. So ist Gott. In Jesus sagt er zu dir und mir auch heute Morgen: Ich bezahle den Preis. Ich nehme die Strafe auf mich. Am Kreuz auf Golgatha bezahlt Jesus einen schrecklichen Preis. Eine Frage will ich noch aufgreifen, die ich immer wieder höre: Wie kann Gott ein solch schreckliches Opfer fordern? Wie kann Gott so etwas zulassen, ein Menschenopfer, um Gerechtigkeit wiederherzustellen? Geht das nicht leichter? Könnte ein allmächtiger, ein liebender Gott das nicht viel besser und ganz anders machen? Nur mit einem Fingerschnipsen? Das muss doch möglich sein. Und jedes Mal schüttele ich innerlich den Kopf und denke mir: Was für eine Frage. Denn wenn wir in diese Welt hineinschauen und unsere Gesellschaft, dann sind wir Menschen es, die immer am lautesten nach Gerechtigkeit schreien. Wenn wir es mit einem Mörder zu tun bekommen, was wollen wir? Wir erwarten, dass er seine gerechte Strafe erhält, dass er lebenslänglich ins Gefängnis kommt und vielleicht sogar noch mit Sicherheitsverwahrung, je nach Schwere der Schuld. Wenn ein Mensch ein Kind vergewaltigt, was wollen wir? Wonach schreien wir am lautesten? Gerechtigkeit. Das wollen wir. Aber wenn Gott sagt: Auch ich fordere Gerechtigkeit für all die Schuld und den Dreck und den Schmutz im Leben meiner Geschöpfe, die gegen mich rebelliert haben, da sagen wir auf einmal: Nein, Gott, nein, nein, du darfst keine Gerechtigkeit fordern. Du musst das anders lösen, denn du bist die Liebe. Aber so ist Gott nicht. Gott ist die Liebe, oh ja, Gott sei Dank, aber er ist auch heilig und er ist gerecht. Und er kann nicht ewig zusehen, wie wir alles kaputt machen und zerstören und verdrehen, was er einst gut erschaffen hat. Wir haben es gestern Abend gehört: Seit dem Sündenfall im Garten Eden haben wir uns immer mehr verstrickt in einen Abwärtsstrudel und eine Abwärtsspirale aus Schuld und Sünde. Und Gott sagt: Dafür fordere ich Gerechtigkeit, und das ist durchaus sein Recht. Wenn wir Menschen das schon dürfen, wie viel mehr der Schöpfer des Universums. Aber sehen Sie, das Schöne ist: Er trägt die Schuld selbst. Und eines der größten Missverständnisse unserer Zeit ist: Gott fordere ein blutrünstiges Menschenopfer. Er sei so etwas wie ein gnadenloser Tyrann, der im Himmel sitzt und sich dann gierig die Hände reibt und es kaum erwarten kann, dass jemand am Kreuz stirbt, um diese Schuld zu begleichen. Seht ihr das, was am Kreuz geschah? Das war kein Opfer für Gott. Das ist wichtig zu verstehen. Es war kein Opfer für Gott. Was war es stattdessen? Es war ein Opfer Gottes für uns. Bemerkt ihr den entscheidenden Unterschied? Es ist ein Opfer Gottes für uns. Er selbst zahlt den Preis. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Von ganzem Herzen liebt er dich und mich. Er sagt: Ich will nicht, dass meine Geschöpfe verloren gehen. Und ich tue, was nötig ist. So schmerzhaft es auch wird, so dunkel der Weg auch sein mag, ich tue es, damit wir leben dürfen. Gelobt sei Gott dafür. Und alles, was wir tun müssen, ist im Grunde nur dieses Geschenk anzunehmen. Wir müssen ihm nicht erst etwas beweisen. Wir müssen nicht erst zeigen, dass wir besser werden können und die Gebote doch einhalten. Das schaffen wir sowieso nicht ohne ihn. Wir dürfen kommen, wie wir sind, und erleben, wie uns seine Kraft und seine Liebe verändert. Wie auf einmal aus einem stolzen und arroganten jungen Mann, der ich einst war, ein demütiger Mensch wird. Mehr und mehr. Es gibt immer noch Phasen, da bin ich ziemlich stolz. Aber ich habe Veränderungen erlebt in meinem Leben, die ich niemals selber hätte hervorbringen können. Aber die Kraft und die Liebe Jesu in mir. Und das kann man nicht erklären, das muss man erleben. Und Jesus sagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und erinnern wir uns an Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wer die Wahrheit erkennt, hat Jesus erkannt, und umgekehrt, wer Jesus erkennt, hat die Wahrheit erkannt, und er darf frei werden. Frei zuallererst einmal von Schuld und Sünde. Frei aber auch von so vielen Belastungen und Problemen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Frei von Süchten und Sorgen. Das dürfen wir erleben in Jesus. Und wir müssen es nur ergreifen, das Geschenk von Golgatha. nur Ja sagen. Nur an das Kreuz gehen, zu Jesu Füßen und sagen, hier bin ich bekenne meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Und was geschieht? In dem Moment wäscht er uns rein von aller Schuld. Was für ein wunderbares Bild. Ich bin immer wieder fasziniert von diesem Bild des Reinwaschens, das auch die Bibel verwendet. Stellen wir uns bitte ein Kind vor, einen Moment ein Kind, das den ganzen Tag über draußen gespielt hat. Heute kommt das ja kaum noch vor. Heute sitzen die meisten Kinder wahrscheinlich am Computer oder im Fernsehen. Zu meiner Zeit war das noch ganz anders. Wir waren von früh bis spät draußen. Wir konnten es gar nicht erwarten, nach der Schule nach draußen zu rennen. Und wenn wir abends heimkamen, dann waren wir schmutzig. Liegt in der Natur der Sache. Wenn wir draußen spielen, sind wir schmutzig. Die Haare verklebt, die Handflächen schmutzig, hinter den Fingernägeln klebt der Dreck. Und was haben unsere Eltern getan? Sie haben uns liebevoll gewaschen. Und genau das, nur in einem unvorstellbar viel höheren Ausmaß geschah am Kreuz auf Golgatha, als Jesus Christus uns reinwäscht von all dem Schmutz und dem Dreck unserer Sündenschuld. Und du musst es nur ergreifen. Nicht mehr, nur Ja sagen. Jesus ist heute hier und er steht vor der Tür deines Herzens und er klopft an. Die Besonderheit unserer Herzenstür ist allerdings folgende, sie hat nur eine Klinke von innen. Nur wir Menschen können diese Herzenstür öffnen. Gott wird sie nicht gewaltsam eintreten, er wird sie nicht aufstemmen, aber er bittet liebevoll, lass mich ein. Und wenn du das heute Morgen merkst, oh, ich will Jesus in meinem Leben, ich will diesen wunderbaren Gott in meinem Leben, der alles gegeben hat für mich, der alles vollbracht hat, dass ich leben darf, dass ich Frieden mit Gott schließen darf, der die Mauern niedergerissen hat, die zwischen mir und Gott standen, dann öffne ihm dein Herz. Drück die Klinke runter, öffne dein Herz für Jesus und lass ihn ein in dein Leben. Und dann schau gespannt, was geschieht. Gestern Abend habe ich es schon gesagt und ich sage es heute noch einmal, denn ich will keine Illusionen schüren und keine falschen Hoffnungen und Erwartungen. Weil wir Jesus in unser Leben lassen, heißt das nicht, dass wir immer gesund bleiben und immer genug Geld haben und dass alle unsere Probleme sofort gelöst sind. Das ist absoluter Irrglaube. Dieses sogenannte Wohlstandsevangelium, wie es teilweise auch bis heute gelehrt wird, auch in den USA, das glaube ich nicht und das vertrete ich nicht und das sagt auch die Bibel nicht. Nein, Jesus selbst sagt, haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch euch verfolgen. Und er macht uns nichts vor, keine Illusionen. Aber wir sind ab dem Tag, an dem wir ihn aufnehmen, unser Leben an seiner Hand. Und das gibt uns eine Sicherheit, die Welt uns nicht bieten kann. Und einen Frieden, den die Welt uns nicht bieten kann. Und dann wartet etwas auf uns, das die Bibel Ewigkeit nennt. Und dafür sind wir alle erschaffen. Prediger 3, Vers 11 sagt, Gott habe uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Er will uns nicht nur unsere Sünden vergeben, nein, er ist am dritten Tag auferstanden, dass auch wir ewig leben können mit Gott. Und jeder von uns sehnt sich nach Ewigkeit, selbst der größte Spötter und Atheist, weil ihm die Ewigkeit ins Herz gelegt ist. Und keiner kann sich dessen entziehen, was uns ins Herz gelegt ist von unserem Schöpfer. Und selbst wenn du es vielleicht nicht zugibst, du sehnst dich nach Ewigkeit. Und alles, was du tun musst, um ewiges Leben zu bekommen bei Gott, ist, nimm Jesus an. Und er ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Nimm Jesus an. Und ich sage dir eines, und das habe ich selber so erlebt. In dem Moment, in dem du Jesus annimmst, hast du alles gefunden, wonach du jemals gesucht hast. Und auf einmal, da ist alles andere nichtig und klein. Das Streben nach Macht und Einfluss und Reichtum, alles irrelevant. Früher wollte ich immer ein schönes großes Haus, eine schöne Villa mit Pool außen und innen und mehrere Autos, am besten einen Porsche und einen Aston Martin und einen Maserati und was es alles gibt. Und ich dachte, dadurch sei ich wer. Und heute gehe ich an den schönsten Häusern vorbei und denke mir, alles vergänglich, gelobt sei Gott, ich habe ewiges Leben. Und alles, was ich dafür tun musste, ist, Jesus Christus anzunehmen. Willst du das auch, dann öffne ihm dein Herz. Darum bittet er dich. Gelobt sei Gott dafür. Amen.